Outside is Free, der Podcast über kleine und große Abenteuer.
Herzlich willkommen zur 12. Folge von Outside is Free, unserem Podcast, der sich dem Thema Outdoor und Adventure widmet. Ja, das ist wieder eine Sommerpausenfolge, die letzte Sommerpausenfolge, bevor es dann regulär weitergeht im August mit anderen Folgen. Es gibt wieder einen Auszug aus unserer Gravel Night, dem großen Webinar zum Thema Gravel und Bikepacking aus dem Juni. Heute geht es um das Thema Reifen. Jakob Maaßen von Schwalbe wird euch eine Einführung geben in das Thema Tubeless, aber auch insgesamt in das Thema, wie findet ihr den passenden Reifen für euer Gravelbike. Da Jakob in seiner Präsentation immer mal wieder auf Folien verweist, habe ich euch die Folien in den Podcast integriert. Das heißt, in den Shownotes findet ihr den Link zu den Folien und könnt ihr euch herunterladen und dann könnt ihr besser verfolgen, was Jakob sagt. Viel Spaß! Der Podcast wird unterstützt von Bergzeit und Outdoor Active. Bergzeit ist ein Online-Shop, der euch hochwertige Bekleidung und Ausrüstung für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten liefert, sei es Sportklettern, Outdoor-Trekking, Freeriden oder Skitouren. Darunter ist aber auch Bekleidung und Zubehör für Fahrradfahrer. Bergzeit hat neben dem Online-Shop auch zwei Filialen in Holzkirchen und Gmund. Außerdem bietet Bergzeit erlebnisgeführte Touren und Kurse für zahlreiche Bergsportarten. Außerdem wird euch der Podcast präsentiert von Outdoor Active. Outdoor Active ist die weltweit führende Plattform für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Mountainbiken und Skifahren.
Wir haben gerade schon ein bisschen über das Thema Reifen diskutiert. Wir bleiben jetzt beim Thema Reifen. Ihr wisst es, je schwieriger der Untergrund, desto wichtiger ist letztlich die Reifenwahl bzw. das Setup. Worauf man bei der Reifenwahl achten sollte und warum Tubeless auch so wichtig ist, das zeigt uns jetzt der Jakob Maaßen von Schwalbe. Bevor der aber loslegt, ganz kurz wieder eine kleine Umfrage für euch, den muss ich eben gerade hier mal rausfischen. So, die Umfrage nämlich ganz schlicht. Fahrt ihr schon Tubeless? Ja, nein, aber geplant. Ich starte mal die Umfrage, nehme auch parallel selbst mal daran teil. Lasst es ein bisschen stehen. Jetzt haben die Hälfte ungefähr geantwortet. Beende die Umfrage, gib die Umfrage frei. Ja, sagen nur 29%, obwohl wir doch eben gehört haben, wie wichtig eigentlich Tubeless ist, gerade im Gravel-Bereich. Nein, sagen 55%. Nein, aber geplant 16%. Jakob, aber liegt wieder die Frage, überraschend oder?
Nee, nicht überraschend. Also gerade im europäischen Bereich eher Tubeless-Verdrossenheit noch. Gerade was so Rennradbereich angeht, Gravel ist am Kommen und im Mountainbike hat sich's komplett etabliert. Kann ich gleich noch was zu sagen, vielleicht auch für diejenigen, die das Tattoo nicht einsetzen möchten. Da gibt es nämlich eine Alternative, aber ich würde jetzt mal versuchen, meinen Bildschirm zu teilen.
Sehr gut.
Sollte jetzt zu sehen sein.
Nee, noch nicht. Du musst nochmal bestätigen am Ende.
Okay.
Jetzt kommt da was, jetzt kommt da was.
Prima.
Sehr schön.
Okay, ja. Hallo von meiner Seite, ich bin der Jakob, Produktmanager und Entwickler bei Schwalbe für Rennrad- und Gravelreifen. Und Firma Ralf Bohle ist im Prinzip mein Arbeitgeber. Wir bilden zusammen mit einem anderen Familienunternehmen, PT Hung-A, ein koreanisches Unternehmen, die Marke Schwalbe. Und im Prinzip übernimmt unser Partner die Produktion. Und ja, hier in Deutschland findet das meiste an Entwicklung, Vertrieb und Marketing statt. Und seit 1973 geht die Entwicklung schon so. Und wir sind wirklich komplett fokussiert auf Fahrradreifen, Fahrradschläuche und auch Rollstuhlreifen und Schläuche natürlich. Ja, die heutige Fragestellung war die perfekte Reifenwahl für deinen Einsatzzweck. Da muss man natürlich erstmal ein bisschen weiter ausholen, wobei das auch in manchen Teilen schon geschehen ist. Was ist denn überhaupt dein Einsatzzweck, wenn wir jetzt davon sprechen, eine Reifenempfehlung auszugeben? Ich glaube, es ist schon klar geworden, dass der Gravel-Bereich mittlerweile so vielfältig ist, dass die Frage nicht pauschal zu beantworten ist. Man sieht oben links so eine Gruppe an Radfahrern, Gravelbikern, die vielleicht auf einem Wochenendtrip unterwegs sind, der Stadt entfliehen wollen, vielleicht auch nach einem Homeoffice-Tag mal eben schnell raus aus der Stadt. Prinzip just for fun. Dann gibt es viele, die nutzen so ein Gravelbike zum Commuten. Hier in der Mitte sieht man die Bridley, wie sie in New York im Prinzip fährt. Es gibt aber auch hier in der Nähe von Köln, wo wir sitzen, viele, die zum Beispiel von Köln nach Bonn pendeln, von Bonn wieder zurück, also zweimal 30 Kilometer pro Tag machen, vielleicht auch nicht immer Bock haben, am asphaltierten Radweg am Rhein entlang ganz langweilig ihre Strecke abzufahren, sondern wollen auch mal ausweichen können in die Natur. Da sollte ein Reifen dann ein bisschen mehr können als nur reinen Straßeneinsatz. Unten links haben wir den Markus Stütz, steht für uns so als unser Bikepacking-Adventurer, der vielleicht ein bisschen breitere Reifen, stärker profilierte Reifen benötigt, um seine Bikepacking-Abenteuer zu bestreiten. Was Bikepacking ist, wurde ja zum Glück auch schon erklärt. Dann haben wir in der Mitte die Amity Rockwell. Sind wir auch ganz stolz drauf. Unser Flaggschiff, was Gravel-Rennen angeht. Leider gibt es ja wirkliche Gravel-Rennen noch nicht in Europa, aber in den USA ist das ein großer Trend und da entwickelt sich eine riesige Szene. Und in Europa ist es noch nicht so weit. Das liegt vor allen Dingen an Auflagen, dass hier eher so die Veranstaltung Marathon oder Gravel-Fondo-Betrieb ausgetragen werden, wo es dann keine Zeitnahme und kein direktes Duell von Fahrern zu Fahrern gibt. Trotzdem bieten wir in dem Bereich auch die passenden Reifen an. Und ganz rechts sieht man den Paul Voss. Ist so unser, jetzt an dieser Stelle hier so der Vertreter für einen sportiven Fahrer, der das Gravelbike einfach als weiteres Trainingsgerät benutzt. Also es gibt viele Triathleten, die zum Beispiel das Gravelbike nutzen, um mal andere Strecken zu fahren, um nicht so ganz, ganz profan immer auf ihrem Triathlonrad da ihre Intervalle zu drehen, und dafür eignet sich das Gravelbike natürlich auch hervorragend. Thema Reifenbreite ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wichtig ist zu beachten, nicht breitere Reifen in das Rad reinzubauen als vom Hersteller freigegeben. Ich glaube, viele tendieren dazu, dann zu sehen, okay, da ist noch so ein bisschen ein bisschen Platz zwischen den Kettenstreben oder am Sitzrohr, da kriegt doch bestimmt noch was Breiteres rein. Ist meistens nicht so eine clevere Idee, weil schon ein leichter Schmutz dazu führen kann, dass man sich den Lack abreibt oder im schlimmsten Fall sogar den Rahmen beschädigt. Von daher immer gucken, was das Maximum ist, was ihr in euer Rad bauen könnt. Ansonsten kann man frei nach Einsatzzweck gehen. Also wenn man einen hohen Asphaltanteil hat, will man vielleicht ein spritziges Fahrverhalten haben, dementsprechend einen leichteren Reifen, und das sind natürlich die schmaleren Reifen, die sind natürlich leichter, bieten mehr Dynamik, haben nicht das große Volumen, was man aber auf Asphalt natürlich auch nicht braucht zur Dämpfung. Das heißt, 30, 35 oder auch 40 Millimeter sind hier perfekt. Das spricht jetzt gerade so den Pendler an, den Commuter. Wenn es dann in Richtung Wochenendausflüge oder auch so diesen Trainingszweck geht, wo vielleicht auch mal ein Trail mitgenommen wird, dann würden wir auf jeden Fall 40 oder jetzt ganz neu, also viele haben jetzt 45 mm Reifenfreiheit, da gibt es eine klare Entwicklung hin, empfehlen. Das richtet sich an die Leute, die so 50% Straße, 50% Offroad fahren. Und wenn es darüber hinausgeht, also wir reden jetzt von Bikepacking oder wirklich von, ich kenne auch hier viele, die einfach im Prinzip das Gravelbike als Hardtail Mountainbike benutzen, die sollten dann auf jeden Fall gucken, dass sie das Maximum an Volumen in ihr Rad einbauen. Das heißt, wir reden hier von 45 mm oder mehr. Genau. Wir decken im Prinzip alle Reifenbreiten ab mit vier Modellen. Das sind so unsere G1-Klassiker. An dieser Stelle sei mir ein bisschen Product Placement erlaubt. Und was man hier sieht, ist im Prinzip, und das gilt auch für andere Hersteller, verschiedene Profile, die von einem eher slickigen Profil zu einem richtig offroadigen Profil gehen. Also Speed, Allround Bite, Ultra Bite ist hier ganz leicht erklärt. Und jetzt gibt es ganz neu noch einen Reifen, der drückt sich noch dazwischen. Der liegt so von der Profiltiefe zwischen Allround und Bite. Was den Reifen besonders macht, kann ich vielleicht gleich nochmal in der nächsten Folie erklären. Aber im Prinzip lässt sich das so einkategorisieren. Also, was ich gerade erzählt habe, Wenn man eher so einen Straßeneinsatz hat, dann reicht ein slickiger Reifen. Und umso traillastiger und alpiner ich werde, umso mehr Profil würde man empfehlen. Hängt auch ein bisschen vom fahrerischen Können ab. Also wenn man sich jetzt als Gravel-Neueinsteiger noch nicht so sicher fühlt auf Trails, macht es sicherlich Sinn, da einen etwas gröber profilierten Reifen zu wählen, um mehr Sicherheit im Gelände zu haben für die ersten Schritte sozusagen. Dann verbirgt sich im Prinzip eine Information hier drin. Man sieht, der G1R deckt mehr Balken ab als die anderen Reifen. Und das liegt im Prinzip daran, dass nicht nur das Profil entscheidend ist für einen Gravel-Reifen, sondern man muss auch unter die Haube gucken, was sich halt unter dem Laufstreifen verbirgt. Und zwar ist das einfach die Konstruktion eines Reifens. Und da liegt dann vielleicht auch hier mein Bildungsauftrag, das mal zu erklären, woraus denn überhaupt ein Gravel-Reifen besteht. Das gilt natürlich für andere Reifen auch. Man sieht hier unten, man hat den Wulstkern. Ja, das sind die beiden Stäbe, die unten rausgucken. Der sorgt im Prinzip dafür, dass der Reifen auf der Felge gehalten wird, also dass der nicht abspringen kann. Ist zum Beispiel beim Tubeless-Reifen aus einem sehr speziellen Material, einfach weil höhere Kräfte auf den Reifen auftreten, dadurch, dass der Schlauch in dem Reifen fehlt. Dann haben wir um den Wulstkern normalerweise ein Schäfermaterial, das soll einfach gegen Schnitte schützen. Und da dran wird halt häufig noch eine Rubberlip, also eine Gummilippe dran vulkanisiert, einfach um den Reifen abzudichten im Tubeless-Betrieb. Und im Prinzip das ganz Interessante ist jetzt das Graue, das ist das Karkassenmaterial. Das sind normalerweise Nylonfäden. Andere Hersteller setzen auch auf andere Materialien. Und ja, das ist gewoben, das ist im Prinzip ein Textil. Und die Art dieses Gewebes beeinflusst schon sehr stark, wie sich der Reifen im Endeffekt fährt, wie viel Grip der aufbauen kann. Denn ein Reifen, der ein bisschen geschmeidiger ist, der sich besser an den Untergrund anpassen kann, der wird zum Beispiel auch mehr Grip im Gelände bieten. Ja, die Unterschiede werden da oft kenntlich gemacht von Herstellern in der EPI-Zahl, Ends per Inch. Viele kennen vielleicht DPI, also Dots per Inch vom Computer. Bedeutet im Prinzip, wie viele Karkassenfäden liegen auf einem Inch. Und so eine normale Zahl ist so zwischen 50 und 120 Fäden pro Inch. Und ja, da gilt es halt immer, den besten Kompromiss zu finden, weil nämlich ja, ein dickerer Faden natürlich mehr Schnittresistenz bietet, aber ein dünnerer Faden hat mehr Flexibilität und deswegen besser im Rollwiderstand ist. Die nächste Folie zeigt im Prinzip den anderen Karkassenaufbau von unserem neuen Reifen G1R. Die Unterschiede werden aber eigentlich erst klar, wenn man den Reifen mal flach hinlegt. Und jetzt kann man das im Schnitt nochmal ein bisschen besser sehen. Man sieht halt hier unten diese Wulstkerne, worum sich dann die Karkasse einmal rumfaltet. Das wäre jetzt ein normaler Aufbau von einem klassischen Reifen. Und wenn man jetzt ja, mehr Geschmeidigkeit erzeugen will, was im Rennradbereich oft Souplesse genannt wird, oder Suppleness im Englischen, dann gibt es halt verschiedene Wege. Einerseits habe ich schon erwähnt, man kann einfach ein anderes Karkassenmaterial wählen. Das wäre dann was sehr Feinteiliges, also 120 Fäden pro Inch zum Beispiel. Kann den Nachteil haben, dass der Reifen sich dann auch einfach instabil in der Kurve fährt. Also der neigt dann zum Wegknicken und im Endeffekt muss ich dann wieder einen höheren Luftdruck wählen, um stabiles Fahrverhalten zu haben. Wir haben das Ganze ein bisschen anders gelöst. Wir haben jetzt zum Beispiel hier unter der Lauffläche, das Blau ist auch Karkassenmaterial, haben wir bei diesem G1R nur zwei Karkassenlagen, also das Blaue und das Untere. Das Gelbe ist ein Breaker, also ein Pannenschutzgürtel, der aber sehr flexibel ist. Und dadurch habe ich genau unter der Lauffläche halt weniger Material, was halt walken muss. Und das gibt einem dann halt zum Beispiel mehr Geschmeidigkeit. Und an der Seite ganz normal drei Karkassenlagen. Das hilft dann bei der Stabilität in der Kurve und auch gegen Schnitte. Genau, also zusammengefasst kann man sagen, das Profil ist entscheidend, aber auch die Konstruktion des Reifens. So, der größte Faktor bei einem Reifen ist im Prinzip der gewählte Luftdruck. Also das hat Einfluss auf den Komfort, auf den Rollwiderstand, aber auch auf den Grip ganz speziell. Also wenn ich wenig Luftdruck fahre, habe ich natürlich mehr Grip im Gelände. Und der richtige Luftdruck, der lässt sich pauschal nicht so leicht empfehlen. Also es gibt Luftdruckrechner im Internet, die werdet ihr auch finden, wenn ihr das eingibt. Im Prinzip ist es trotzdem sehr individuell, weil es halt vom Systemgewicht, also Fahrer plus Fahrrad, abhängt. Von der Felgenbreite auch ganz extrem, auch von der Felgenart, also ob es eine Hookless-Felge ist oder eine Hooked-Felge. Im Prinzip gibt es da ja mittlerweile zwei verschiedene Arten von Felgen. Ja, natürlich die Reifenbreite und der Aufbau, also das, was ich gerade gesagt habe, wie die Konstruktion ist. Trotzdem kann ich ein paar Anhaltspunkte mit auf den Weg geben. Also es ist meist weniger, als man denkt. Viele Anfänger vor allen Dingen tendieren dazu, einfach das Maximum aufzupumpen, was auf dem Reifen steht. Bei unseren Reifen steht meistens so 4,5 bis 5 Bar auf der Seitenwand. Das ist viel zu viel für einen vernünftigen Trail-Einsatz. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt Paris-Roubaix fährt, also man denkt ans Rennrad und dann an diese Kopfsteinpflaster-Klassiker und hat diese Pflastersteine und pumpt seinen Reifen jetzt maximal hart auf, dann wird man im Prinzip nur von Stein zu Stein titschen und der Reifen wird sich gar nicht verformen. Und das ganze Fahrrad und das ganze System muss halt permanent Höhenenergie leisten, weil man halt im Prinzip im Gesamten halt immer angehoben wird. Und energiesparender wäre es im Endeffekt, den Reifen arbeiten zu lassen, das Gesamtsystem mehr oder weniger smooth über diese Kopfsteinpflaster rollen zu lassen. Und ja, deswegen im realen Einsatz ist immer weniger Luftdruck im Endeffekt schneller. Die Limits sind dann Durchschläge, also das hier erklärt als Snakebites. Das heißt Snakebites, weil wenn ich jetzt einen normalen Schlauch fahre und ja, fahre auf eine Wurzel, dann kann es passieren, dass ich den Reifen bis auf die Felge durchdrücke. Und dann würde der Schlauch geknickt und der kriegt dann an den Knickkanten zwei parallele Löcher. Und das sieht dann halt aus, als hätte eine Schlange reingebissen, deswegen Snakebites. Und das zweite Limit wäre zu nennen Burping, beziehungsweise auch bei manchen ja, sehr geschmeidigen Karkassen dann Knicken des Reifens. Also Burping ist, wenn ich mich mit sehr geringem Luftdruck in die Kurve lehne und der Reifen kurz von der Felge gedrückt wird. Das kann vor allen Dingen im Crosssport passieren, wenn ich da einen Tubeless Einsatz habe und der Reifen nicht vernünftig auf die Felge abgestimmt ist oder das Gesamtsystem nicht passt, dann kann das tatsächlich auch im Tubeless Betrieb passieren. Aber da reden wir dann von Drücken von unter 1,5 Bar auf jeden Fall. Genau. Und ja, was der Alex eben schon sagte, für ihn ist ja Tubeless Pflicht. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen, denn mit einem Schlauch passiert es einfach sehr schnell, dass man diese Snakebites hat, diese Durchschläge. Und ich muss dann sehr hohe Luftdrücke fahren, um das zu verhindern. Und im Prinzip holt man nicht das Maximum aus seinem Setup raus. Ich nenne hier noch eine Alternative und das ist unser neuer TPU-Schlauch, Erotan. Der hat tatsächlich die gleiche Durchschlagsresistenz wie ein Tubeless-Reifen. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das wäre dann die Alternative für diejenigen, die halt partout nicht auf Tubeless umrüsten möchten. Nochmal kurz zu Tubeless. Bedeutet halt, wie gesagt, ich habe keinen Schlauch mehr im Reifen. Das Ganze wird abgedichtet nur durch Felge und Reifen. Zusätzlich habe ich eine Dichtmilch integriert. Also die Reifen werden normalerweise mit einer Dichtmilch befüllt, was den Vorteil hat, dass es so eine Selbstheilungseigenschaft gibt. Kleine Löcher können halt sofort von der Milch verschlossen werden. Ich habe mehr Fahrsicherheit, einfach weil ich einen geringeren Luftdruck fahren kann. Natürlich auch mehr Komfort und der Rollwiderstand ist halt geringer, weil ich keine Reibung zwischen Schlauch und Reifen habe. Ja, Tubeless Montage zeige ich diesmal nicht. Wurde schon bemängelt, dass wir kein Live-Video machen. Wir haben das einmal gemacht. Ist im Prinzip relativ leicht, hängt im Prinzip dann davon ab, wie maßhaltig ist die Felge, die ich benutze. Also das Felgendesign macht da sehr viel aus, wie leicht dann die Montage im Endeffekt ist. Aber da ist die Industrie so weit fortgeschritten, dass es eigentlich bei den meisten Laufrädern komplett problemlos ist. Und ja, hier ist dann ein Link zu einer Beispielmontage. Könnt ihr euch das da angucken, weil die Folie werden wir später rumschicken. Ja, ich habe jetzt gesehen, nur 30% fahren schon Tubeless. Also im Prinzip hier nochmal der Aufruf, traut euch da ruhig ran, guckt euch das Video an und ja, habt einfach mehr Spaß auf dem Gravelbike. Ja, nochmal die Empfehlung von unserer Seite. Also wir haben einen neuen ja, Schlauch entwickelt. Der ist nicht mehr klassisch aus Butyl, also aus Gummi, sondern aus einem thermoplastischen Polyurethan. Ja, hat verschiedene Vorteile. Der ist fast so schnell wie ein Tubeless-Setup. Also die Reibung zwischen diesem Schlauch und einem Reifen ist super gering. Ich habe einen super Durchschlagsschutz. Also in der Praxis sind die Dinger kaum kaputt zu kriegen. Also wenn ich jetzt, ich persönlich fahre 1,8 Bar bei 95 Kilo Fahrergewicht, also plus Fahrrad noch, Habe dadurch schon ab und zu mal einen Durchschlag, aber ich kriege diese Schläuche bei so einem Druck nicht kaputt. Und ja, Vor- und Nachteile haben wir hier nochmal aufgelistet. Also im Prinzip die gleichen Vorteile vom Tubeless-System, das heißt der Rollwiderstand. Das Gewicht kann sogar je nach Setup ein bisschen unter einem Tubeless-System liegen. Ich habe einen guten Pannenschutz, also zumindest was die Durchschläge angeht. Und ganz unten steht dann der Nachteil, also kleine Löcher werden halt natürlich nicht selbstständig abgedichtet, weil ja natürlich keine Milch im System ist. Und die Montagefreundlichkeit würden wir jetzt als höher bewerten, sogar höher als mit einem Butylschlauch. Ja, einfach weil dieser Schlauch beim leichten Anpumpen schon eine sehr feste Struktur hat und ich den einfach reinlege in den Reifen und super einfach montieren kann.
Tausend Dank, Jakob.
Ja, gerne.